Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute nicht am Montag wie sonst, sondern ausnahmsweise mal am Mittwoch. Ordentlich durchgeschüttelt, so heißt die Ausgabe heute. Es war Shakedown-Woche letzte Woche in Barcelona. Dann wurde unser Terminkalender, beziehungsweise vor allem mein Terminkalender. Ich möchte meine Crema Catalan, Dennis Lewandowski, hier ausdrücklich rausnehmen aus der Schuld. Ja, er stand jeden Tag bereit. Er hat mir gesagt, Kevin, wir können jeden Tag aufnehmen. Ich habe gesagt, Dennis, ich kann nicht. Ich schaffe es nicht. Es geht einfach nicht. Naja, und jetzt ist es halt Mittwoch geworden. Ich bitte das nochmal vielmals zu entschuldigen. Normalerweise achten wir da penibel drauf, dass wir auch am Montag online gehen. Ab nächster Woche wird das auch wieder der Fall sein. Aber jetzt sind wir hier. Jetzt reden wir über die Shakedown-Woche. Dennis, du bist da. Ich bin da. Grüß dich. Schön, dich zu sehen und zu hören.
Dann ist doch alles bereitet für eine würzige neue Folge Starting Grid. Herzlich willkommen. Hallo Kevin und hallo da draußen natürlich.
Shakedown-Woche. Eigentlich sollten wir ja nichts sehen, haben aber doch viel mehr gesehen, als man eigentlich vorher dachte. Denn die Formel 1 selber hat Videomaterial gepostet, die Teams haben Videomaterial und Bilder gepostet. Wir konnten schon ein bisschen was erahnen, was uns 2026 erwarten wird, was die Autos angeht. Ein, wie ich finde, sehr, sehr spannender Einblick in diese neue Generation, oder Dennis?
Definitiv, also es war ja mit viel Vorfreude und auch Vorspannung irgendwie, dass man da rangegangen ist. Man hat nicht wirklich viel erwartet. Auch ich finde, man hat doch dann mehr gesehen, als zu erwarten war, aber doch auch irgendwo weniger, als man gehofft hat. Also die Formel 1 hat das schon sehr gut hingekriegt, da die Erwartungshaltung zwar zu schüren, aber auch nicht ganz zu bedienen. Und ja, die neuen Autos waren das erste Mal auf der Strecke. Es gab die ein oder andere Überraschung, es gab den ein oder anderen Moment, auf den man gewartet hat, Aston Martin da ganz vorne zu nennen. Ich glaube, das Auto, auf das die meisten gewartet haben, was dann ganz, ganz spät erst gefühlt für einen Fingerschnips nur gefahren ist und ja, eigentlich mit das Auto war, auf das sich die meisten gefreut haben, weil eben das ein Werk von Adrian Newey ist, alle wollten es sehen. Ja, Williams gar nicht dabei und die große Frage, wie laufen die Motoren? Mercedes augenscheinlich schon sehr gut. Bei Audi gab es dem Vernehmen nach ein paar Probleme und wie schwer das dann auch gewichtet ist, ist das eine Kleinigkeit oder könnte das wirklich ein größeres Problem werden? Das wird jetzt die Zukunft zeigen, aber es war schon mal wieder sehr befriedigend, Formel-1-Autos fahren zu sehen und hat mich sehr abgeholt. Ich weiß nicht, wie ging es dir? Was waren deine Erwartungen und inwieweit wurden sie dann erfüllt oder eben nicht erfüllt?
Eigentlich muss man sagen, man hat keine Erwartung gehabt und die wurden übertroffen. Ja, ich meine, so ist es ja. Wir wussten ja nicht, worauf wir uns da einlassen. Wir wussten nicht, wie viel wir sehen werden. Wir wussten nicht, was wir sehen werden. Und was wir dann gesehen haben, war eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Im Nachhinein würde ich das schon so als Oldschool-Test bezeichnen. So häppchenweise ein paar Bilder, häppchenweise ein paar Informationen. Das Einzige, wo ich wirklich sage, da hat man vielleicht einen Fehler gemacht, ist, keine Journalisten zuzulassen. Weil ich finde es schon wichtig, dass man Journalisten Zugang gibt zu sowas. Weil im Endeffekt, was passiert da jetzt? Die Formel 1 kann ihr ganz eigenes Narrativ daraus machen. Und das ist ja per se nichts Schlimmes, ja, wenn eine Marke oder wenn eine Liga ihr eigenes Narrativ spinnen will. Aber unabhängige Medien einzuladen, das halte ich schon für unerlässlich in der heutigen Zeit. Und das hat mir dann gefehlt, also dass du wirklich mit Zugängen auch arbeiten konntest. Aber so war es für uns eben auch was ganz Spannendes, ne? Also auch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, wo wir die ganze Zeit jeden Tag gestreamt haben und versucht haben, das so bestmöglich wiederzugeben, wie wir es eben auch bekommen haben. Und man hat gemerkt, das Interesse war auf jeden Fall da. Und ich glaube, dieses Anfüttern der Leute ist auch nicht verkehrt, denn die letzte Saison hat, glaube ich, viele Leute ausgelaugt, was die Formel 1 angeht. Also ich habe es von vielen gehört in meinem Umfeld, die gesagt haben, boah, ich musste jetzt einfach mal ein paar Wochen nichts mit Formel 1 hören. Und die kommen jetzt alle langsam wieder rein, ne? Also die kriegen langsam Lust darauf. Dann haben wir ja die zweite Testwoche oder die erste offizielle Testwoche, wenn man so will, in Bahrain vom 11. bis zum 13. Februar, wo wir ja auch wenig sehen werden. Ja, nur die letzte Stunde des Tests dann live auf Sky und F1 TV. Und dann die zweite Testwoche vom 18. bis zum 20. Februar, da wo wir dann wirklich alles sehen werden. Wo dann, glaube ich, auch zum ersten Mal die Hosen so wirklich runtergelassen werden, wo sich die Autos nochmal zwischen diesen drei Testwochen extrem verändern werden, glaube ich, teilweise. Und ich denke, dass das halt Fluch und Segen war, was da gelaufen ist in Barcelona. Insgesamt aber glaube ich jetzt mittlerweile, dass dieser Oldschool-Test der Formel 1 insgesamt gut getan hat. Man redet darüber, man versucht dann aus den kleinen Schnipseln, die man hat, irgendwas rauszulesen. Wir erkennen das ja auch immer wieder in unseren Gruppen, Starting Grid F1 Fans auf Facebook, Starting Grid Fans auf Telegram und unserem Discord-Channel, dass die Leute ja jeden Fitzel aufsaugen, wie so Fische. Ja, wie so Fische, die das Futter oben auf die Wasseroberfläche bekommen und sie versuchen so jedes bisschen irgendwie für sich zu nehmen und ja, satt zu werden. Aber so richtig satt wird man ja nicht. Und ja, Dennis, ich glaube, dass mit Hinblick auf diese beiden Testwochen, die da jetzt kommen in Bahrain, schon mal ein Grundstein gelegt wurde, dass das Interesse noch weiter gesteigert wird.
Ja, also ich glaube auch, also was man sagen muss, auch mir ist es so gegangen, ich war Formel 1 müde, ganz ehrlich. Es war eine sehr, sehr lange Saison mit sehr vielen Geschichten und ist vielleicht auch genau das Richtige, eben jetzt nicht wieder in den Vollgasmodus zu gehen. Du hast gerade angesprochen, auch die erste Testwoche in Bahrain, die wird man nicht voll sehen. Und es könnte eben genau das entstehen, dass man eine positive Erwartungshaltung schürt. Auf der anderen Seite haben die Teams auch noch die Möglichkeit, einzelne Sachen vielleicht zu testen, abseits der Kamerabilder auch, was die Verlässlichkeit angeht, ein bisschen mehr Erprobung zu machen. Es ist nun mal so, mit Aston Martin von einer kleinen Ausnahme abgesehen, man hat sehr, sehr wenig Testzeit gehabt und Williams, die gar keine Testzeit hatten, es sind natürlich auch Teams dabei, die erstmal ihren wirklichen Shakedown und ihre ersten großen Einstellfahrten ja auch noch vornehmen müssen. Es wird definitiv, das glaube ich auch, noch Veränderungen an den Autos geben. Ich glaube nicht, dass man in Barcelona vielleicht auch die aerodynamischen Tricks gleich gezeigt hat, weil man weiß ja auch, vielleicht waren keine Fernsehbilder, keine Fernsehkameras vor Ort, aber die Konkurrenz schläft nicht, die wird das beobachten und ich schätze mal im Jahr 2026 wird diese Ray-Ban Meta-Quest-Brille wahrscheinlich im Paddock das bestverkaufteste Gadget sein, was es dann gibt, denn es wird ultra spannend und ich freue mich da riesig drauf, dann auch eben der Aston Martin ist ein großes Fragezeichen. Packt Adrian Newey da wirklich nochmal was aus? Die Motoren, das ist ja auch nochmal eine Sache, das hat auch Adrian Newey gesagt. Es gab noch nie wirklich so eine Regeländerung, in der beides komplett neu ist. Also es wird gleich in zwei Ringecken wird gekämpft und ich bin voller Vorfreude und zehre die letzten Tage jetzt noch, bis ich die Autos endlich dann auch im Fernsehen live sehen kann. Leider erstmal nur eine Stunde, wie gesagt, aber absolut verständlich, auch wenn ich den Ärger der Fans nachvollziehen kann. Und und ich freue mich auf das, was dann in unseren Gruppen passiert, wie wir gemeinsam dann auch über diese Tests sprechen werden. Und vielleicht noch ein kleiner Hintergrund für alle, die noch nicht da sind. Unsere Gruppen, besonders die Telegram-Gruppe, die wird langsam zur Orakel-Gruppe, denn wir haben ja unser Orakel Falco, denn wir haben ja die eine Neuigkeit, die auch unter der Woche aufkam, dass Jack Doohan für Haas fährt. Und es war in der Gruppe schon lange bekannt, dank Falco. Also wenn ihr die neuesten News noch weit vorher haben wollt, bevor sie überhaupt passieren, dann kommt in unsere Gruppen und diskutiert dann auch mit uns über die Tests in Bahrain. Also nochmal meine Empfehlung.
Sehr gut, ja, also es lohnt sich immer vorbeizuschauen, vorbeizukommen. Super Community, die wir da haben, immer wieder schön da auch mit allen Leuten zu diskutieren und das auch ja miteinander zu feiern, dass es wieder losgeht mit der Formel 1. Ich merke auch, dass bei mir die Vorfreude wirklich, wirklich steigt, so von Woche zu Woche und das möchte ich auch nochmal sagen, dass es nicht falsch verstanden wird. Ich finde es natürlich auch blöd, dass Fans ausgeschlossen worden sind. Ja, aber grundsätzlich ist das ja nichts Unnormales gewesen. Also damals zu den Testfahrten, da war es auch nicht üblich, dass Fans vor Ort waren und geschaut haben, was da gerade passiert. Klar, es gab immer die Kiebitze, die es natürlich geschafft haben, irgendwo sich Zugang zu verschaffen. Aber so, dass es wirklich, dass du vollwertige Eintrittskarten dir besorgen konntest und so, das war nicht üblich. Und deshalb sehe ich da immer zwei Seiten, ja, also die journalistische Seite und die Medienseite, aber auch die Fanseite und ja, trotzdem gab es ja eine Menge zu sehen, dann mehr oder weniger kuratiert, aber auch die Zeiten, sagen wir, am ersten Tag war es ja ein bisschen kurios, da gab es ja ein Timing, was umhergegangen ist, weil über einen Timingdienst die Server in Barcelona noch angezapft werden konnten, nach der Mittagspause war damit schon Schluss. Aber alleine das hat ja die Fans schon irgendwie kirre gemacht, ja, wirklich auch die Zeiten zu verfolgen, obwohl ja klar war, Dennis, und ich glaube, wenn wir jetzt gleich so ein bisschen über die Teams sprechen werden, über das, was geleistet wurde, du hast bei allen Teams gemerkt, es geht jetzt erstmal nur darum, die Funktionalität des Autos wirklich sicherzustellen. Und da muss man sagen, mit Ausnahme von Cadillac und von Audi ist das mal grundsätzlich allen eindrucksvoll gelungen.
Ja, dem Vernehmen nach gab es da bei den anderen Teams keine größeren Probleme. Wenn wir uns an 2014 erinnern, war Aufatmen angesagt. Das scheint sehr gut vorbereitet, dieses Reglement. Die Teams scheinen ihre Hausaufgaben gemacht zu haben. Der Timing-Monitor, der hat natürlich sehr viel Spannung erzeugt. Und klar, es war immer, man weiß es ja, dass die Zeiten nicht irgendwie zu lesen sind. Aber man will ja halt trotzdem was rauslesen. Und das, was dann auch so durchgesickert ist, also das Bild zumindest, was man so aus der Gerüchteküche Fahrerlager gehört hat, scheint sich zumindest zu manifestieren, dass Mercedes sehr weit ist mit dem Motor, sehr effektiv, denn alle Mercedes-Teams haben, abgesehen von Williams, okay, aber die Mercedes-Teams, die da waren, die haben viele Runden abgespult. Ich glaube, sehr für mich wirklich, und das hat jetzt nichts mit Fanbrille zu tun, für mich war ein Zeichen, dass der Mercedes-Motor echt gut geht, auch die vielen Runden, die Alpine gedreht haben, denn die letzten Jahre waren die ja wirklich meistens echt immer ganz am Schluss. Und von daher scheint das auch ein Indiz dafür zu sein, dass der Mercedes-Motor wirklich gut und zuverlässig ist. Auch Ferrari, von dem, was man gehört hat, ist ja Lewis Hamilton auch noch mal am Ende mit der Bestzeit aus dem ganzen Geschehen rausgegangen. Wie gesagt, wie viel das wert ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber auch Ferrari wirkt doch gut aufgestellt im Bereich Motoren. Und für mich die größte Überraschung, Kevin, Red Bull Powertrains. Auch da die ersten Tage, also als das Timing noch lief, war Isaac Kacza ja ein fleißiger Rundensammler, dann hinterher ein fleißiger Aufbauhelfer wahrscheinlich, hoffentlich für die Kollegen von den Mechanikern, hatte dann ja einen Einschlag, aber der Red Bull Powertrain scheint auch gut dabei zu sein, weil ich glaube schon, dass wenn da jetzt größere Probleme gewesen wären, was ich ehrlicherweise vermutet hatte, dass man das schon so ein bisschen durch Radiofahrerlager gehört hätte. Also erstmal sieht es gut aus und die zu erwartenden Hinterbänkler mit Audi und Cadillac, ja, die sind komplett neu. Für die ist das der erste Shakedown, auch wenn man bei Audi vielleicht mit der Vorarbeit aus Saubertagen ein bisschen mehr Input hat und ein bisschen mehr Erfahrung hat. Aber es war abzusehen, dass die beiden erstmal kämpfen werden. Und jetzt geht es daran, für Bahrain sich besser aufzustellen, für Bahrain eben dann diese Funktionstests, die vielleicht noch nicht so stattgefunden haben, nachzuholen. Und dann bin ich sehr gespannt, denn Deutschland schaut auf Audi. Das ist, glaube ich, wirklich auch mit Blick auf unsere Gruppen und auch auf das, was man so ein bisschen sieht, klar geworden. Audi scheint dann doch wirklich in einigen was auszulösen. Und es wäre natürlich toll, wenn Audi und auch Cadillac am Anfang nicht irgendwie so 2010-mäßig absolute Hinterbänkler wären. Bei Audi bin ich eigentlich ziemlich optimistisch, dass die eigentlich mithalten können. Bei Cadillac wird es natürlich noch die Frage, weil die wirklich von 0 auf 100 starten. Aber ich denke, wenn wir ein Feld haben, was komplett in einer Runde vielleicht ist, auf einer Renndistanz auch oder zumindest auch in der Qualifikation, nicht ultra weit auseinander, dann haben wir alles. Und von daher, glaube ich, waren die ersten Durchblicke, die man hat und die ersten Funktionstests doch wesentlich erfolgreicher als 2014 und auch wesentlich stabiler als das, was wir uns vielleicht auch ausgemalt haben.
Ja, und vielleicht auch, was die Teams sich ausgemalt haben vorher, weil ich kann mir schon vorstellen, dass diese Horrorszenarien, die rumgegangen sind, auch im Laufe der letzten Saison einige nervöser gemacht haben, als es vielleicht nötig war. Und man hat gesehen, wenn wir mal so einfach nur die Tabelle der Motoren mal abgehen, Honda, gut, Aston Martin, sehr, sehr spät reingestartet, Donnerstagnachmittag, die ersten Kilometer, 65 Runden insgesamt, Audi 244 Runden. Was ich als Motorneuling auch angemessen finde, weil wenn wir mal sehen, dass Red Bull Racing und die Racing Bulls mit ihrem Red Bull Powertrains Ford Motor 622 Runden gefahren sind, wenn man sagt, okay, beide sind geteilt eben 311 Runden gefahren, dann fehlt Audi eigentlich gar nicht so viel. Ja, also Natürlich gab es hier und da Probleme, das hat man ja auch erkannt und man hat aber auch direkt entwarnt, gesagt, das war jetzt nichts Weltbewegendes, das sind halt einfach Sachen, die gehören dazu in unserer Entwicklung. Es ging auch nicht nur darum, das Auto zu testen, sondern auch die Abläufe, die Mitarbeiter, die neu dazugekommen sind, einzubinden. Also deshalb, wenn man das in Relation setzt, glaube ich, ist das gar nicht mal so schlimm gewesen, dass es bei Audi nur 244 Runden waren. Dann haben wir die Ferrari-Motoren bei Ferrari, Haas und Cadillac mit 996 Runden insgesamt, die absolviert worden sind. Da wiederum Cadillac die wenigsten Runden. Aber auch da muss man natürlich sehen, das ist ein neues Team aerodynamisch. Das ist ein neues Team mit Andretti. Das muss ich ja auch erstmal finden. Auch da, ich glaube, bei Cadillac geht es einfach darum zu lernen in diesem Jahr. Das hat ja auch Graham Loudon immer wieder gebetsmühlenartig runtergebetet, dass er will, dass das Team gemeinsam mit Sergio Perez und Valtteri Bottas lernt. Man macht aber in der Öffentlichkeitsarbeit, wie ich finde, vieles, vieles richtig. Das Team wirkt irgendwie frischer als Audi zum Beispiel, meiner Meinung nach. Jetzt ja auch die Autopräsentation, die Lackierungspräsentation während des Super Bowls. Ja, das muss man auch erstmal machen. Ich weiß gar nicht, ob wir Super Bowl sagen dürfen oder ob es bei uns auch das Big Game ist, weil wir ja theoretisch in diesem Podcast auch Geld verdienen. Naja, wir promoten ja nichts, liebe NFL. Ne? Und dann haben wir noch die Mercedes-motorisierten Teams, Mercedes, Alpine und McLaren mit 1142 Runden. Und das ist wirklich ein Brett, muss man zweifelsfrei sagen. Und deswegen ist es auch gar nicht so ins Gewicht gefallen, dass Williams nicht dabei war. Warum das so ist, das erzählen wir euch nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und Kevin Scheuren melden sich nach der Shakedown-Woche und Williams, das hat ja auch viele bewegt da draußen, die waren ja nicht da. Ja, aus welchen Gründen auch immer. Dementiert haben sie mittlerweile das Übergewicht des Autos. Da wurden ja 20 bis 30 Kilogramm kolportiert, die man Übergewicht gewesen wäre. Die Crashtests, das ist das andere Problem gewesen. Die haben sie wohl mehrfach nicht bestanden. James Fowles hat jetzt gesagt bei der Präsentation des FW48, dass es schon klar war, dass man dadurch, dass man die Entwicklung im letzten Jahr so früh eingestellt hat, sehr viel Zeit hatte, ein Auto zu entwickeln. Aber es bringt dir ja nichts, wenn du im April wegen meiner sagst, das Auto wird so gedruckt, ne, so hat er es ausgedrückt, und dann steht das Auto da, aber man ist ja gar nicht auf die neuesten Entwicklungsschritte eingegangen, die man vielleicht gefunden hat. Und da, Dennis, spielt das jetzt rein, was wir letzte Woche gesagt haben, dass wenn wir die positive Lesart sehen, und natürlich versucht James Fowles diese positive Lesart auch zu vermitteln, dann hat Williams sehr spät was gefunden für das Auto, was sie nicht durch den Crashtest bekommen haben, aber sie konnten ja trotzdem Daten sammeln über die Virtual Track Tests, die sie gemacht haben, wo sie das Auto im Grunde genommen im Windkanal in den Simulator gestellt haben und versucht haben, so zu eruieren, passt das mit unseren Parametern oder passt das nicht? Und die Motorendaten, weil wir hier gerade gesagt haben, 1142 Runden sind Mercedes, Alpine und McLaren gefahren, da gibt es genug Daten, ja, da gibt es genug zu sehen, genug zu analysieren, genug zu lesen, und dann kann man schon sagen, wenn das jetzt aufgeht, dieser Plan von Williams, und sie gesagt haben, okay, wir haben zu spät was gefunden, was zumindest für diese Shakedown-Woche in Barcelona gut gewesen ist, aber aha, wir sind eben ein bisschen näher dran am Entwicklungszyklus für 2026, was die aktuelle Entwicklung angeht, dann kann das natürlich so sein, wenn du dann in Bahrain dabei bist, du hast dir erstens Geld gespart, nicht nach Barcelona zu kommen, du hast dir zweitens irgendwo auch die Strapazen gespart, die so eine Shakedown-Woche auch hat, auch mentale irgendwie ein Stück weit schon, crasht einer nicht. Man hat es ja bei Red Bull gesehen, da musste man auch hart arbeiten, dass Max Verstappen am Freitag nochmal fahren konnte. Dann könnte das ja schon so ein Kniff sein, den Williams da angewendet hat, in der Hoffnung, dass es eben so ist, dass dieses Teil, was sie da gefunden haben, vielleicht in der Frontpartie des Autos, jetzt dann dem entspricht, was man liefern muss für den Saisonstart 2026, dass das vielleicht ein sehr, sehr erfolgreicher Saisonstart werden könnte.
Es wäre ihnen definitiv zu wünschen. Also die größte Frage, die ja halt umging, war die nach dem Gewicht. Das war so diese Horrormeldung, die durchging, wo man schon Sorge hatte, das könnte wieder doch ein Katastrophenjahr werden. James Rawls hat dementiert. Ich hoffe, zu Recht, denn wir alle wissen, Gewicht oder Übergewicht zu leugnen wird spätestens, wenn die Hüllen im Schwimmbad fallen, ist es aus. Und die Hüllen werden fallen, spätestens in Australien.
Da werden die Badehosen runterkommen. Du.
Da werden die Badehosen runterkommen. Und wenn es wirklich so ist, liegt die Vermutung eben nahe, dass Williams kurz vor Toreschluss was gefunden hat. Wie du schon sagst, was erst nicht durch den Crashtest gekommen ist, was natürlich klar blöd ist, aber wenn es das am Ende rausholt und die haben ja den Vorteil, dass die eben mit dem Kundenmotor von Mercedes, der am meist getestete Motor in Barcelona mit drei Teams, die da angetreten sind, also auch drei verschiedene Konzepte. Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich jedes Team das auch ein bisschen anders kühlt, ein bisschen anders verbaut und Alpine hat ja unter anderem da auch schon zwei verschiedene Versionen mit, um mehr oder weniger zu kühlen. Also Daten werden vorhanden sein und wenn diese Sache, für die man sich eben aufgespart hat, diesen Test, wirklich so erfolgsversprechend ist. Und wir erinnern uns, 2009, der Doppeldiffusor. Also es gibt immer auch in der modernen Formel 1 Geschichten, wo Teams mit einer kleinen Wendung oder einem kleinen Trick, den man dem Reglement entzaubert, plötzlich ganz, ganz woanders stehen als vorher und meistens dann auch ziemlich erfolgreich. Und Williams ist ein Team, dem man das, glaube ich, sowieso von Herzen gönnt. Und ein Team, wo ich sagen muss, und jetzt kann man sich natürlich gefährlich in die Nesseln setzen, weil wenn das alles gelogen ist und die Hose runtergeht und es ist das Übergewicht noch da, dann wird man jetzt drüber lachen. Aber Williams ist ein Team, was von der Entwicklung her auf einem Weg ist, dass man sagen könnte, das könnte dieses Überraschungsteam, dieses eine, auf das wir alle hoffen, das könnte dieses Überraschungsteam sein. Zuzutrauen wäre es. James Bowles hat mit Mercedes eine ganze Ära geprägt. Hat, glaube ich, viel gelernt. Man hat Leute dazu geholt, man hat Arbeitsabläufe verbessert, immer noch Excel weg. Also man ist in die Moderne gekommen. Und es ist für mich einer der heißesten Kandidaten fürs Team Überraschung 2026. Aber es ist eben immer noch auf der Rasierklinge, weil wenn es von der anderen Seite runterfällt, dann wird man über Williams ein bisschen schmunzeln und vielleicht dann auch eben darüber, dass ich das jetzt hier zum Geheimfavoriten ausrufe. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass Williams da vielleicht was gefunden hat, was ein bisschen nach vorne das Team bringen kann und vielleicht in die Top-Teams reinspülen.
Wird es also eher 2009 Brawn oder 2019 Williams? Das ist die Fernfrage, die man stellen kann. Wir werden das ja tippen. Wir werden das mal gucken, was du für Bold Predictions dieses Jahr nimmst, ob da vielleicht Williams vorkommt bei dir. Ihr werdet auch die Möglichkeit bekommen zu tippen. Wir arbeiten gerade im Hintergrund dran, das alles ein bisschen anders zu machen als über Kicktipp in den letzten Jahren. Da könnt ihr gespannt drauf sein. Das werden wir auf jeden Fall rechtzeitig vor Saisonstart launchen. Da werden wir auch wieder hier dabei sein. Launch ist ein gutes Stichwort. Der FW48, die Lackierung wurde präsentiert. Nachdem man in Barcelona nicht dabei war und die Testlackierung nicht fahren konnte, für die mehrere 10.000 Fans abgestimmt haben. Mal gucken, ob man die Lackierung dann vielleicht bei einem Rennen sieht in diesem Jahr. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass Williams das macht. Die sind ja sehr, sehr klug geworden, was so Faninteraktion angeht. Ist das Auto jetzt gezeigt worden? Grundsätzlich ist es vom Farbkonzept her das, was man im letzten Jahr schon hatte. Finde ich ein wunderschönes Blau, dieser Williams. Es kam aber noch was dazu, und zwar ein bisschen Weiß an der Seite, wo jetzt der Komatsu-Schriftzug in Blau gehalten ist, und ein bisschen Babyblau, denn man hat einen neuen Partner vorgestellt mit Barclays, ein großes Finanzunternehmen aus Großbritannien. Auch da muss man sagen, Dennis, wenn wir uns überlegen, wo Williams, sag ich mal, nach den Martini-Jahren war, was die Sponsorings anging, war das nicht immer so auf den solidesten Füßen abgestellt. Und was James Fowles daraus gemacht hat in den letzten Jahren, natürlich auch irgendwo mit der Marketingkraft der Formel 1, wo man das Gefühl hat, dass die Unternehmen reihenweise versuchen, die richtigen Teams zu finden für ihr Sponsoring, ist Williams, ähnlich wie McLaren eigentlich, echt emporgestiegen als ein Team, was, wenn man jetzt darüber spricht, kein Geld zu haben, nicht mehr darüber reden darf. Ja, also das ist nicht wie 2019, als wirklich die Kohle auch gefehlt hat, das Auto so auf die Beine zu stellen, dass es auch funktioniert hat, sondern die Kohle ist da, Dorilton Capital im Hintergrund, aber eben auch hochrangige Sponsoren, jetzt eben auch Barclays, die das Auto zieren, wie ich finde auch ein Zeichen für die gute Arbeit, die in Grove geleistet wird, dass das Auto, auch dank des Namenssponsors Atlassian, wesentlich voller wirkt, was die Sponsorings angeht, als es noch vor einigen Jahren der Fall war.
Ich glaube, wenn Frank Williams das noch erleben würde, wie dieses Team sich da rausgekämpft hat, er wäre unfassbar stolz. Denn wenn man dieses Auto sieht, du hast es gesagt, mit Sponsoren gut gefüllt, mit Barclays jetzt, man hat Komatsu, Atlassian sowieso. Es ist wieder ein Auto, was interessant ist für potenzielle Geldgeber. Es ist wieder ein Auto, was nicht mehr besetzt werden muss mit einem Fahrer, der da noch irgendwo einen Sponsor mitbringt. Also ganz, ganz wichtige Punkte. Es ist ein sehr schönes Auto, was, wie ich finde, vereint einmal diese Williams-DNA, aber auch eben das Entgegenkommen an die Sponsoren. Also wenn ihr zum Beispiel der Luftschacht oben ist ja immer noch die Duracell-Batterie, finde ich eine coole Sache. Finde ich irgendwo hat was. Dann liebe ich ja den Golf-Aufkleber. Der ist für mich sowieso Motorsport-Tradition. Und ich muss auch mal sagen, ich bin ultra traurig. Bei mir im Ort gab es bis vor kurzem eine Golf-Tankstelle, die ist umgeflaggt worden. Und ich wollte protestieren. Ich habe es hat sich keiner angeschlossen. Aber ich finde, Golf ist einfach irgendwie so eine Marke, die sieht cool aus. Und ich hoffe auch, dass eine Golf-Lackierung dieses Jahr noch kommt. Das Einzige, was ich sagen muss, was mich ein bisschen enttäuscht hat, Kevin, ich habe ein bisschen gemutmaßt, dass man sich vielleicht ein bisschen wieder so an diese 1990, 91, 92er Lackierung ranwagt, weil man ja auch eben dieses alte Logo aus der Zeit genommen hat. Letztes Jahr hatte man mit Puma auch so eine sehr, sehr coole Sonderkollektion in diesem Blau-Gelb von damals. Das war ja die Zeit, wo man mit Canon und Camel und ein wirklich cooles Design hatte. Das ist es leider nicht geworden, aber ein wirklich schönes Auto, endlich wieder mit Sponsoren, was Williams hoffentlich in eine glorreiche Zukunft führen kann. Und wenn wir, wie du schon sagst, überlegen, wo man herkam, man muss ja ehrlicherweise sagen, selbst zu Martini-Zeiten war es schön, dieser Martini-Williams war toll, aber es war halt auch außer, wie war das denn damals noch? Ich glaube, SMP oder? Randstad. Ja, genau, Randstad und dann gab es, glaube ich, SMP oder? Das war ja diese russische Bank, die da mitgebracht wurde. Mhm. Und da war ja auch nichts drauf, sind wir ehrlich. Da sah es cool aus, das hat es ein bisschen übertüncht, aber selbst zu dieser Zeit war das Auto schon blutleer und das ist nicht mal der Fall. Und man hat vor allen Dingen mit Carlos Sainz, der mir jetzt immer öfter auch in der Werbung begegnet, ich glaube, er macht jetzt gerade Werbung für ein Deo, war ja,
L'Oreal,
er ist mir heute zu L'Oreal, genau, und auch mit Alexander Albon, auch zwei Fahrer, die auch was ausstrahlen. Also Williams hat auch diesen Turnaround vom Team nach dem Motto, hast du Geld, kannst du fahren, hin zu, hast du Geld, darfst du gerne werben, aber mehr auch nicht geschafft. Und das finde ich äußerst positiv.
Ich glaube, dass diese blau-gelbe Nummer nochmal als Sonderlackierung kommen wird dieses Jahr. Das bietet sich ja fast an.
Ich hoffe.
Das ist ja, ich glaube, das ist nichts, was du das ganze Jahr über machst, weil du natürlich dir selber so ein bisschen die Chance nimmst, mit deinem Modepartner New Era in diesem Jahr auch was aufzulegen, was dem gerecht wird. Übrigens eine sehr coole Kollektion, die man aufgelegt hat mit New Era. Kann man, glaube ich, guten Gewissens kaufen, wenn man denn Fan von Williams ist dieses Jahr. Ja, mal schauen, wo es für das Team hingeht. Jetzt ist das Auto bekannt. Ob wir es dann in Bahrain auch fahren sehen, das warten wir da mal ab. Ja, also eine Stunde Zeit haben wir es ja auch fahren zu sehen. Fahren gesehen haben wir jede Menge andere Teams. Wir haben ja schon so ein bisschen über diese Neulinge, sage ich mal, gesprochen, Audi und Cadillac. Absehbar, dass es bei den beiden in der ersten Woche zu kleineren Knacksereien kommen wird, dass du irgendwo mal liegen bleibst, dass du irgendwo mal nicht so da bist, wo du vielleicht denkst, mal irgendwann zu sein. So, das gehört halt auch dazu. Ja, es geht um Abläufe, es geht um Funktionen, es geht darum, dass alles funktioniert und auch läuft innerhalb des Teams. Und dafür muss man sagen, hat man, glaube ich, aus dieser Testwoche das Maximum rausgeholt für das, was möglich war. Und trotzdem, so hört man es auch aus den Lagern von Audi und Cadillac, ist jetzt das Ziel für Bahrain 1, so nenne ich es jetzt mal, auch wieder mehr Verlässlichkeit, wieder mehr Zuverlässigkeit zu kreieren, um noch mehr Runden zu fahren. Und darauf wird es ankommen. Runden, Runden, Runden.
Ja, und vor allem, da fällt mir auch noch eine Sache ein, gerade bei Cadillac, ich glaube, das muss ich nochmal betonen und das ist, glaube ich, auch enorm wichtig, dass man eben, weil die Fahrerwahl ja auch ein bisschen kritisiert wurde mit Bottas und Perez. Ich glaube aber genau, das sind die Fahrer, die auch die Ruhe mitbringen und deren Umfeld auch die Ruhe mitbringt, dass jetzt eben nicht direkt alles negativ zu behaften und loszustürmen und Sorgen zu verbreiten. Denn Cadillac wird eine ultraschwere Saison vor sich haben. Cadillac wird eben von 0 auf 100 mit einem Chassis in einem Sport starten, in dem sie nie teilgenommen haben in der Form. Und da ist es, glaube ich, an sich eine gute Idee, Fahrer zu bringen, die halt auch die Ruhe mitbringen, die auch das Verständnis dafür, was da passiert, die natürlich auch nicht, das klingt jetzt böse, aber ich hoffe, man weiß, wie ich es meine, die jetzt natürlich nicht so hungrig sind, die müssen sich nicht mehr beweisen. Die wissen, worauf sie sich eingelassen haben, die haben Bock auf Formel 1, das möchte ich da keinem abreden, aber die jetzt nicht mehr denken, boah, ich muss jetzt, damit ich im nächsten Jahr in einem Weltmeisterteam sein kann. Und daher muss ich sagen, glaube ich, war diese Entscheidung der Fahrer tatsächlich richtig. Auch wenn ich gerne einen jungen Fahrer gesehen hätte, auch wenn Mick Schumacher für den deutschen Markt super gewesen wäre, dem ich übrigens echt viel Erfolg in der Indycar wünsche und ich werde es mir auch anschauen, also das wird ultra spannend, aber ich glaube, im Nachgang nochmal, weil Cadillac dafür ja direkt vor Start dieses Projekts viel Schelte kassiert hat, gerade auch natürlich in Deutschland, weil die Enttäuschung auch einfach da war, aber ich glaube, genau das braucht Cadillac jetzt, damit du nicht noch ein weiteres Pulverfass irgendwo hast mit einem jungen Fahrer, der sagt, ich muss mich beweisen, ich will dir was erreichen, ich will noch weiter, und es wird eine steile Lernkurve werden, und ich gehe auch davon aus, dass wir den Cadillac in Bahrain nicht immer nur fahren sehen werden, dass man viele Sachen lernen muss, die ganzen Abläufe, man darf ja auch nicht vergessen, es geht um generelle Abläufe überhaupt in einem Formel-1-Fahrerlager, in einem Formel-1-Grand-Prix-Wochenende, das muss alles erlernt werden, und von daher würde ich sagen, Cadillac wird noch definitiv Zeit brauchen. Bei Audi setze ich persönlich meinen Maßstab ein wenig höher an, weil ich halt sage, die haben mit Sauber de facto im Hintergrund ein Team, was das kann, aber auch da, und da möchte ich auch nochmal an Renault erinnern, die ja lange Einzelkämpfer waren, die haben auch die Bürde, dass sie eben nur für sich diesen Motor bauen. Die haben keine vergleichbaren Daten von anderen Teams, sind da komplett auf sich gestellt. Und ich glaube, das werden sie erstmal überwinden müssen. Und auch da wird Geduld gefragt sein. Ich glaube, Nico Hülkenberg wird jetzt auch nicht unbedingt diese Saison um Siege fahren. Das sollte uns allen klar sein. Aber gebt den Teams Zeit, gebt denen Geduld, und ich glaube, wenn man das macht und die nicht gleich zerreißt, wenn es jetzt mal auch in Bahrain 1, finde ich übrigens sehr cool, Bahrain 1, Bahrain 2, das können wir so übernehmen, in Bahrain 1 eben nicht glatt läuft, dann muss man, glaube ich, auch die Kirche im Dorf lassen, denn es ist eine große Herausforderung und auch ein, ich glaube, wahrscheinlich, zumindest augenscheinlich für mich als jemand, der kein Technik-Insider ist, auch vielleicht die aufwendigste Formel 1. Denn wir haben aktive Aerodynamik, wir haben einen Hybridmotor mit sehr viel Elektroanteil. Also auch eine Sache, die wahrscheinlich nicht so einfach zu bauen, zu warten und zu pflegen ist.
Ja, und dann die E-Fuels, ne, wo ja die meisten Teams nicht mitgefahren sind in der ersten Woche. Da wurden sie ja von freigestellt sozusagen von der FIA, dass sie das nicht tun müssen. Da gab es eine Ausnahme, aber zum Saisonstart muss es dann wohl so sein, dass sie E-Fuels fahren, und das wird ja auch nochmal eine sehr interessante Sache werden, insbesondere auch in Bezug auf Mercedes. Das ist ja das große Thema aktuell. Das Effizienzverhältnis 1 zu 16, 1 zu 18. Wir werden uns das in den nächsten Wochen auch mal von einem Experten erklären lassen, was das denn bedeutet und was das für die Leistung bedeutet. Generell einfach ein spannendes Thema, glaube ich, dieses Jahr, das Thema Benzin in der Formel 1. Da haben wir uns schon einen Gast organisiert, der nur noch mit uns über einen Termin sprechen muss. Wir sind ja beim Thema Termine, aber wir werden einen finden, und dann werden wir hier im Podcast über genau dieses Thema sprechen. Könnt ihr also schon sehr gespannt drauf sein. Am besten den Podcast abonnieren, wo immer es Podcasts gibt. Bei Google Podcast, bei Spotify, bei Apple Podcast und allen Podcatchern eurer Wahl. Starting Grid suchen, abonnieren und auch da, wo ihr könnt, auf die Glocke hauen, denn dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online ist. Im Normalfall jede Woche Montag, jetzt heute mal am Mittwoch. Bei YouTube sind wir auch. Zwei Tage später gibt es den Starting Grid Vodcast für euch. Dementsprechend jetzt nicht am Mittwoch, sondern am Freitag auf dem YouTube-Kanal von Starting Grid. Da gerne auch mal ein Abo dalassen und auf die Glocke hauen, einen Daumen hoch geben fürs Video. Auch sehr, sehr gerne, wenn euch das gefällt. Da werden wir auch dieses Jahr noch ein bisschen was extra bieten. Da haben wir schon einiges im Hinterkopf, was wir machen wollen. Und das solltet ihr nicht verpassen. Da freuen wir uns sehr, wenn wir in diesem 10. Jahr Starting Grid auch nochmal neue Wege gehen und ein bisschen was extra machen als das, was wir eh schon jede Woche hier für euch produzieren. Wir machen jetzt nochmal eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich weiter über unsere Erkenntnisse, über unsere Gefühle nach der ersten Shakedown-Woche in Barcelona. Bleibt dran.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall, ein Suizid oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Wir sind wieder zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und müssen über Aston Martin sprechen. Denn das war wirklich so in unseren Gruppen, überall auf Social Media, alle haben drauf gewartet. Wie sieht der Aston Martin aus? Was hat sich Adrian Newey denn da ausgedacht? Was wird uns denn erwarten? Welche Wunderwaffe baut der Mann da? Schwarz. Tiefschwarz und das ja nicht ohne Hintergedanken. Denn wie kannst du am besten kaschieren, indem du dein Auto einfach schwarz anmalst? Ja, und trotzdem hat man das Gefühl, keiner hat in der Aerodynamik so viel Radikales gemacht, wie es Adrian Newey ist. Eine wuchtige Nase, eine wuchtige Airbox, dann dieser Einschnitt hinter dem Cockpit, dieser wirklich krasse Einschnitt, also das, was Audi mit der Lackierung hat, hat Aston Martin gleich mit dem ganzen Chassis gemacht. Ja. Dann eine unfassbar schlanke, fast Zero-Pot-artige Cola-Flaschenform und ein geschwungener Heckflügel, der die Luft nochmal schöner nach hinten treiben soll. Also dieses Auto ist unfassbar spannend, grundsätzlich in seiner Auslegung, wie es jetzt ist. Es gab aber noch einige unfertige Elemente, meiner Meinung nach. Der Frontflügel zum Beispiel. Ich glaube, das sah gefühlt aus wie so ein Windkanalmodell, was sie da dran gepackt haben. Aber das könnte ja auch nochmal ein Kniff sein. Adrian Newey selber hat gesagt, an diesem Auto ist einiges, was man so noch nie gesehen hat. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal einen Bruchteil davon gesehen in Barcelona, was wirklich am Ende in Melbourne am Auto dran sein wird. Extrem spannend. Extrem spannend. Und als ich das Auto gesehen habe, dachte ich mir so, uff. Also das ist auf jeden Fall mal so alleine so für das erste Mal Test schon Statement. Schon mal so ein bisschen was zu zeigen, aber noch lange nicht alles.
Und vor allen Dingen, wie es ja auch angereist ist. Stilecht in einer Antonov angeliefert, kurz vor Testende. Und ja, es scheint so, dass man sehr, sehr viel anders hat. Es könnte erklären, warum ein Fernando Alonso das gesamte letzte Jahr relativ entspannt war. Es zeigt aber eben auch noch nicht wirklich, was wir davon erwarten können. Also es scheint so, dass man bei Aston Martin extrem sandbackt. Ich würde auch vermuten, dass dieses Auto nicht erst so spät fertig wurde, dass man es gar nicht irgendwie hatte. Also fällt mir schwer zu glauben, ist jetzt aber eine reine Bauchtheorie von mir, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man bei Aston Martin sich vielleicht auch seiner Sache so sicher ist, dass man da eben die Konkurrenz noch hinhalten wollte und vielleicht auch bewusst den Test verzögert hat. Aber wie gesagt, ist eine reine Vermutung von mir. Wahrscheinlich wird Kevin mir dafür jetzt gleich... Okay. Das Auto ist erstmal grundsätzlich sehr anders als das, was die anderen gezeigt haben. Die Frage ist natürlich auch, was haben die anderen vielleicht noch im Köcher? Was haben die anderen wirklich schon an Teile gebaut? Aber ja, es wirkt so nicht aus einem Guss. Es wirkt eben so, als ob man da wirklich radikal alles versucht hat, an Aerodynamik mitzunehmen. Denn die wird ja eben jetzt wieder über die Fahrzeugoberfläche generiert. Das heißt, wir werden wieder Flaps haben, wir werden wieder zigtausende kleine Punkte haben, die irgendwo Abtrieb generieren werden. Und dann kommt es noch in Schwarz, also als ob Christian Bale als Batman gefragt hätte, gibt es das auch in Schwarz, und Adrian Newey hat es geliefert. Also vielleicht natürlich das mit am meisten Spannung erwartete Auto im Grid, das muss man definitiv sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann Honda noch leisten? Das können wir jetzt wirklich nicht beurteilen, weil eben kaum Testrunden zustande kamen und Honda der einzige oder Aston Martin das einzige Team ist, was von Honda ausgestattet wird mit einem Motor. Und selbst Fernando Alonso war für mich, es gab ja ein Interview von ihm, wo er so ein bisschen gefragt wurde, auch nicht greifbar. Also entweder haben die wirklich ein verdammt, verdammt gutes Pokerface oder ich steigere mich jetzt hier rein und am Ende wissen die einfach selber gar nicht, wo sie stehen und warten auch, bis die Badehose fällt. Ich weiß es nicht, aber ich finde es ultra, ultra spannend und ja, natürlich würde ich Fernando Alonso auch gönnen, auch wenn ich jetzt mit dem Team an sich persönlich nicht sehr viel anfangen kann, aber wenn es ein Wurf ist und wir wirklich am Ende des Jahres in der letzten Folge Starting Grid für 2026 sagen, Fernando Alonso is World Champion, also ganz ehrlich, dann war das eine Story, die ich echt gerne dann kommentiert habe, ein Jahr lang.
Dann lässt du die Badehose fallen.
Dann lasse ich die Badehose fallen, aber richtig. Ja, ultra spannend. Was ist denn so dein Bauchgefühl? Also jetzt wirklich mal so, wenn wir jetzt mal, wir gehen jetzt in den Gossip, sowieso. Müssen wir ja. Ne? Was glaubst du, könnte das wirklich so der Wurf sein, der allen davonfährt oder Lame Duck?
Naja, muss er eigentlich. Also wenn wir über Ansprüche sprechen, dann bist du bei Aston Martin, der Anspruch ist ganz oben.
Ja, definitiv, ja, ganz oben. Ja.
Und Adrian Newey wird auch für ganz oben bezahlt. Ja, Teamchef verantwortlich. Nein, also das muss schon was sein, was knallt. Das darf nicht krachen. Also wenn's kracht, ich glaube, dann ist da ganz schnell mal, dann gibt's da ganz schnell Probleme. Also wie du schon richtig sagst, Fernando Alonso hat das letztes Jahr alles schön mitgespielt, aber der hat auch Erwartungen. Und ich glaube, dass die Erwartungen, die auch die Beobachter und Fans haben, nicht überzogen sind an einem Auto von Adrian Newey, was jetzt wie für alle von einem ganz normalen weißen Blatt Papier kommt. Und da zu sehen, was steckt in ihm noch drin, welche Innovationen kann er noch bieten. Ich glaube, bei keinem anderen technologisch Verantwortlichen in der Formel 1, insbesondere im Aero-Bereich, ist das so ausgeprägt wie bei ihm. Dieser Gedanke, was kann er und was gibt er uns noch? Und ich glaube, das wird ein wichtiger Punkt sein, der im Laufe der Saison auch im Entwicklungsrennen spannend wird, was Aston Martin alles noch nachschießen kann. Und da bin ich auf die ersten beiden echten Testwochen in Bahrain wirklich super gespannt, welche äußerlichen Entwicklungen die Autos generell machen, aber irgendwie insbesondere der Aston Martin. Weil ich glaube, dass die grundsätzlichen Konzepte der anderen Teams, und das war ja auch schön zu sehen, jedes Team hatte so ziemlich sein eigenes Konzept. Logisch, weil es gibt ja noch keinen Klassenprimus, an den du dich orientieren kannst. Aber ich glaube, bei den allermeisten Teams sind diese Konzepte grundsätzlich mal fest. Und es wird wenig Abkehr davon geben. Das glaube ich schon. Ich glaube, so grundsätzlich das, was wir bei den Teams gesehen haben, außer sie machen eine radikale Beastback, die auf einmal im Saisonverlauf komplett anders aussieht, aufgrund dessen, was man eruiert hat aus dem Gesamtverlauf der Saison. Aber da musst du wieder auf Budget Cap achten. Also das wird auch eine Frage sein, die wir erst im Saisonverlauf endgültig beantworten können. Aber klar, es gibt das ein oder andere Team, wo du sagst, da erwartet man fast eine Beastback. So wie Audi zum Beispiel, also vielleicht nochmal so ein bisschen was Radikaleres. Und dann hast du Aston Martin, die schon radikal ankommen und wo man sich dann fragt, was kann da noch kommen? Oder machen die irgendwie die Rolle rückwärts, weil sie dann merken, so, oh, okay, vielleicht war es doch ein bisschen too much. Aber dafür musst du eigentlich fast ins Risiko gehen, die ersten Rennen, in der Hoffnung, dass genau dieses Konzept aufgeht. Und das traue ich Adrian Newey zu, dass er Bock hat, Risiko einzugehen, dass er die Risiken auch eingehen kann durch seine verantwortliche Rolle. Und dadurch, dass das Geld ja im Grunde genommen auf Bäumen wächst dort und er das nur ernten muss, um irgendwas entwickeln zu lassen.
Das Einzige, was ich immer noch kritisieren muss, Kevin, jetzt macht man ja die Partnerschaft mit Honda und es passt irgendwo auch zu diesem Team, aber man hat es nicht gespielt, oder? Man hat es nicht gespielt, dass Fernando Alonso jetzt wieder, man hat es fast schon, für zumindest in dem, was ich beobachtet habe, du kriegst ja vielleicht da noch andere Blickwinkel, aber man hat es ja im Endeffekt fast totgeschwiegen, dass die beiden jetzt wieder ein Paar sind. Ja,
ist auch besser so. Ich würde das auch nicht mehr spielen. Also das
Nein.
Ist auch nicht das Team. Nein, das Team, das ist ja kein Klamauk-Team. Also in einem Klamauk-Team vielleicht hätte man es gemacht, aber ich glaube, dafür ist Aston fast zu
stilvoll.
Stilvoll, andere nennen es vielleicht glatt, aber ich glaube, so viel Eigenironie haben die einfach auch nicht. Und das wollen die auch gar nicht. Ich glaube, das wäre auch nicht gut. Ich glaube, du musst jetzt wirklich sich sehr auf dich selbst fokussieren und solltest nicht nochmal diese alten Sachen auftauen irgendwie, weil ich glaube, das ist ganz gut, dass die eingefroren worden sind irgendwann mal und nicht mehr rausgekramt wurden. Wenn wir dann so ein bisschen weiterschauen im Mittelfeld, Racing Bulls, Haas, Alpine, insgesamt, glaube ich, sehr, sehr solide Programme gefahren. Alpine 349 Runden, Haas 391 Runden, Racing Bulls 319 Runden. Für diese drei Teams geht es um sehr, sehr viel dieses Jahr. Nämlich so diesen Kampf um, würde man jetzt mal sagen, trotz allem Platz 5. Weil ich denke, die meisten gehen schon davon aus, dass die Fleischtöpfe oben ziemlich besetzt sind von Mercedes, Ferrari, McLaren und Red Bull. Williams ist letztes Jahr so ein bisschen enteilt, all diesen Teams, muss man fairerweise sagen. Der Abstand war zu groß aus Sicht dieser Teams. Aston Martin ist natürlich schon ein Team, was noch ein bisschen höher ansetzt als eben Haas, Racing Bulls und Alpine. Und trotzdem muss man sagen, ich glaube, alle sind mit einem Gefühl rausgegangen aus dieser ersten Shakedown-Woche. Es geht in die richtige Richtung. Du hast bei Haas schon so zwischendurch durch technische Probleme so ein leichtes Raunen gehört. Also leider ist Olli Berman ja nicht so zum Fahren gekommen, wie er sich das gewünscht hätte und war jetzt auch nicht so angetan vom neuen Fahrstil, den dieses Auto hat. Und könnte Esteban Ocon in die Karten spielen. Bei den Racing Bulls, ich finde, dieses Auto ist total interessant. Es wirkt auf der Strecke unfassbar klein. Also ich weiß nicht, ob es die Lackierung ist, aber so gefühlt, wenn ich dieses Auto sehe, ist das 20% kompakter als der Rest. Hat aber diese unfassbar voluminöse Airbox, die so ein bisschen an die Ocon Airbox von Renault damals erinnert, die noch über den langen Kopf von Ocon drüber hing. Und Alpine hat ja diesen irren Heckflügel. Also du kannst ja immer noch alles flachstellen, aufstellen und so weiter. Ne? Werden wir alles noch besprechen hier im Verlauf der nächsten Wochen bis zum Saisonstart. Und während bei allen Teams der Flügel hochklappt, klappt der bei Alpine quasi runter. Und wenn wir über das Thema Innovation sprechen, wenn wir über das Thema was Besonderes machen sprechen und welchen Impact das haben kann, da bin ich sehr gespannt drauf. Weil bisher sind ja alle sehr konservativ rangegangen, was so diese Flügelphysik angeht. Und Alpine sprengt das jetzt. Und das fand ich spannend, dass du bei diesen drei Teams gesehen hast, die haben Bock. Also die sind motiviert, die werden angreifen und da habe ich Bock drauf auch, das zu beobachten, wie gerade dieses Mittelfeld sich dann wieder sortiert und einordnet. Weil eben dadurch, dass die Teams alle Geld haben und dass die Teams so ein Team wie Haas, was ja jahrelang nicht entwickelt hat, so wirklich, jetzt reingekommen ist in dieses Entwicklungsrennen und Ayo Komatsu dem vorsteht und sagt, ich will hier was erreichen. Und das geht nur, wenn wir investieren, das geht nur, wenn wir was machen. Die Partnerschaft mit Toyota wird immer enger. Also der Name, ich glaube, mit Jack Doohan hat man da jetzt auch einen fähigen Ersatzpiloten rangeholt, der natürlich auch durch viel Erfahrung glänzen kann. Leider kann er in der Superformula nicht fahren, weil sich Toyota entschlossen hat, einen anderen einzusetzen. Aber gut, so kann er wenigstens ein Jahr ein bisschen Formel 1 hinterherreisen. Nein, aber ich sage das so suffisant. Ich meine das aber durchaus ernst. Also die Schlüsse, die du ziehen kannst von einem Fahrer wie Jack Doohan, sind, glaube ich, schon wertvoll für so ein Team. Also ja, diese drei, so vom Papier her, das, was sie uns gezeigt haben, war schon vielversprechend fürs Mittelfeld, würde ich sagen.
Also als erstes hoffe ich inständig, dass man bei Alpine nicht einfach nur die Klappen falsch montiert hat und deswegen anders runterging. aber Spaß beiseite.
Das Schlimme ist, es ist wirklich.
Ja. Das ist jeder, der schon mal einen Ikea-Schrank aufgebaut hat, kennt das Gefühl, wenn du die Leisten falsch rum hast und plötzlich nicht die lackierte, sondern die hölzerne Seite siehst. Ja, bei Alpine habe ich natürlich so als Fan und aber auch als neutraler Betrachter von außen schon den Anspruch, dass da was kommen muss. Also man hat jetzt diese Generalausrede, die man über die letzten Jahre hatte mit dem Renault-Motor nicht mehr. Man hat den Mercedes-Motor drin. Und man hat mit sehr, sehr vielen großen Worten, Grüße gehen an Flavio Briatore, die Weltmeisterschaft 2027 schon mehr oder weniger angekündigt. Man will um Siege fahren und dafür musst du schon 2026 da sein, wenn du diese ambitionierten und, wie wir wissen, sehr wahrscheinlich relativ unrealistischen Ziele erreichen willst. Aber ich glaube, dieser Titel Best of the Rest, der ist eigentlich das Mindeste, was daraus folgen muss. Also du musst Teams wie Haas eigentlich jetzt schlagen. Aber in den letzten Jahren, du hast gerade gesagt, Williams ist den dreien allen enteilt. Haas macht eine wirklich sehr solide, gute Arbeit. Eng mit Ferrari, eng mit dem neuen Partner Toyota. Das ist, glaube ich, der Gamechanger für Haas. Und eine Sache, die ich, das muss ich nochmal betonen, sehr cool finde, Toyota, und ich würde mir wirklich wünschen, dass sie da vielleicht auch nochmal Blut lecken, zurück in die Formel 1 zu kommen. Denn diese Geschichte, das wissen wir auch alle, die ist noch nicht auserzählt. Da gibt es immer noch dieses Pflänzchen eines Gerüchts, dass man 2010 eben vielleicht sogar ein Auto hatte, was um die Weltmeisterschaft hätte mitfahren können. Ich glaube auch, dass das der Anspruch von Toyota sein wird, vielleicht da diese Geschichte noch zu vollenden. Von daher würde ich mich auch freuen. Und ja, die Racing Bulls, die mausern sich immer mehr und über die letzten Jahre wirklich zu einem Team, was nicht mehr einfach dieses B-Team ist, von dem man denkt, ja, die fahren halt irgendwo hinten Mitte mit. Und da werden halt die Fahrer ausgebildet, sondern die haben Ansprüche entwickelt. Sie haben Siege eingefahren in den letzten Jahren, mit Pierre Gasly unter anderem auch. Sie haben auch auf dem, ja, wie soll ich das sagen, sie haben auch im Marketing, finde ich, einen großen Schritt gemacht, indem sie sich zwar bekannt haben, mehr bekannt haben zur Red Bull-Marke, aber trotzdem eine DNA entwickelt haben, die irgendwie meines Empfindens nach doch dann selbstständiger wirkt. Man ist die Racing Bulls, man ist eben nicht mehr irgendeine Firma für die aus dem Red Bull-Kosmos, für die man gerade Sponsoring betreiben will. Man hat eine DNA bekommen und das finde ich sehr gut und sehr spannend. Und ich könnte jetzt auch generell, also ich könnte mich jetzt auch nicht festlegen, wen ich von den dreien nach vorne sehe, aber die Erwartung gerade bei Alpine und den Racing Bulls ist bei mir doch schon groß, weil ich da eben bei dem einen Team Racing Bulls eine Entwicklung gesehen habe, die es fortzuführen gilt und wo ich glaube, dass sie auch fortgeführt wird. Und eben bei Alpine irgendwo eine Entwicklung in der Pflicht sehe, wenn man dem, was man alles eben über die letzten Jahre gesagt, getan und wie man gehandelt hat, noch wirklich logisch erklären will. Weil wir müssen uns auch nicht drüber unterhalten, geht das in diesem Reglement schief, dann werden wir, dann wird dieses Team wahrscheinlich an irgendeinen Eigner, Anteilseigner oder so verkauft und wird dann leider dann wahrscheinlich mit dem das letzte Rest Seele, was noch da ist, auch noch verlieren. Und das wäre schade. Ja, und Haas, wir vergessen Haas immer. Und es ist auch am schwersten für mich zu greifen. Aber ich glaube wirklich feste daran, dass diese Achse Ferrari auf der einen Seite, Toyota auf der anderen, für Haas wirklich ein Boost sein kann und dass man auch da in eine gute und erfolgreiche Zukunft gehen kann.
Das glaube ich auch. Und Bahrain 1 wird uns da die nächsten Schlüsse an die Hand geben, die wir ziehen können. Einen Schluss ziehen wir gleich im letzten Take, und zwar, dass, wenn man jetzt nur die Shakedown-Woche nimmt in Barcelona, die Top-Teams weiter unter sich bleiben. Was wir davon halten, erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die Top-Teams bleiben vorerst mal unter sich. Wenn wir bei den Teams mal auf die kumulierten Ergebnisse gucken, sehen wir Ferrari auf der 1, Mercedes auf der 2, McLaren auf der 3 und Red Bull auf der 4. Wenn wir bei den Fahrern schauen, sehen wir in den Top 4 Lewis Hamilton auf der 1, George Russell auf der 2, Lando Norris auf der 3, Charles Leclerc auf der 4, Kimi Antonelli auf der 5, Oscar Piastri auf der 6 und Max Verstappen auf der 7. Droht also wieder der Lockdown sozusagen der Top-Teams ganz oben, die Top 4, die es unter sich ausmachen, oder wird jemand vorstoßen? Grundsätzlich muss man sagen, Dennis, wenn man jetzt in diese Shakedown-Woche gegangen ist mit dem Gedanken, dass, wenn die mal schnelle Runden fahren, einer der Top-4-Teams nicht ganz oben stehen würde, das wäre schon krass gewesen. Ich glaube, dann hätten doch einige mehr aufgehorcht. Ich finde es aber schon eigentlich fast sehr, sehr schön zu sehen, dass insbesondere Ferrari es geschafft hat, sehr stark in diese erste Testwoche zu kommen. Letztes Jahr gab es ein Interview, ein Stop the Glock, mit Timo und Charles Leclerc, wo Timo ihn gefragt hat, wie ist denn das Auto für 2026 so? Und Leclerc viel sagen, grinst, so, ja, ist gut, ist gut. Und man wusste nicht, ob es Ironie ist oder ob es ernst gemeint ist. Und Stand jetzt muss man sagen, wenn man sieht, dass nicht nur Charles Leclerc auf Anhieb schnell mit dem Auto ist und das Auto stabil durchgefahren ist und dass alles so zu funktionieren scheint, wie man sich das vorgestellt hat und auch selber gesagt hat, das ist noch lange nicht das Auto, was dann am Ende auf der Strecke stehen wird, sondern das ist sozusagen jetzt im Grunde ein B-Spec-Auto, was dann zur A-Spec wird in den nächsten Wochen. Und Lewis Hamilton setzt am Freitag noch die schnellste Zeit des gesamten ersten Tests in Barcelona. Dann kann man wirklich sagen, offensichtlich hat Ferrari vieles richtig gemacht, zumindest mal, nachdem man in China letztes Jahr gesagt hat, okay, es bringt jetzt nichts mehr, wir fangen jetzt an für 2026 zu entwickeln. Man so bei der Präsentation das ein oder andere gesehen hat, wo man dachte, oh, diese Zacken auf der Finne zum Beispiel, das sieht doch sehr speziell aus. Motor passt, Aerodynamik scheint in Barcelona mal zu passen, wir werden auf Bahrain natürlich warten müssen, ist mal ein früher Balsam auf die Seele der geschundenen Ferrari-Fans.
Definitiv. Also das, was ja im Vorfeld so ein bisschen durch die sozialen Medien geisterte, war ja eigentlich eher Grund zum Fürchten. Und das, was wir dann gesehen haben, das, was die geleakten Zeitentabellen hergegeben haben, war ja dann doch wirklich erstmal Beruhigung für alle, die es eben mit dem Team aus Maranello halten. Und das ist, glaube ich, auch gut so, denn um auch nochmal auf den Eingang deiner Frage einzugehen, die Top-Teams unter sich, klar, der Wunsch ist ja irgendwo immer da, dass man eben dieses Hinterbänkler-Team hat, was plötzlich um die WM fährt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es da auch ein Hinterbänkler-Team gibt, wo ich mir wünschen würde, dass es um die WM fährt. Aber sind wir doch jetzt auch mal ehrlich, die Namen, die Fahrer und die zu teilen dann auch die Teams, die spannend sind für eine WM, die großen Fahrer der Formel 1, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, auch George Russell, die sind alle eben in diesen Top-Teams vertreten. Und klar, wäre es ja ultra, ultra spannend und auch ultra cool zu sehen, wenn jetzt plötzlich Haas auf einmal ein Wunderauto gebaut hat. Und Oli Behrmann und Esteban Ocon im Kampf um die WM, also damit verkaufst du keine Autozeitung, damit verkaufst du keinen F2-Film dann. Das müssen wir uns ja nochmal auch in der Realität vorhalten. Das wäre natürlich schön, gerade für die Teams, für die Mitarbeiter, die in den kleinen Teams auch arbeiten, diese Erfolge zu haben. Aber realistisch gesehen stehen die großen Teams eben da, wo sie sind, weil sie die besten Fahrer haben, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die besten Ingenieure. All das kommt ja nur zusammen, weil man eben genau dieses Package mitbringt. Und dann ist es ja auch irgendwo logisch. Und ich glaube, das Wichtigste für uns als Fans wird sein, dass eben nicht ein Team voranfährt und alles in Grund und Boden donnert, sondern dass es verschiedene sind. Und ich glaube, es wird keiner mehr nach Racing Bulls, Alpine, Haas oder sonst wem krähen, wenn vorne Lewis Hamilton gegen Max Verstappen, gegen Charles Leclerc um die WM fährt. Oder jetzt habe ich Lando Norris, Oscar Piastri ganz vergessen. Also, pardon, der Weltmeister, Lando Norris, ne? Wenn die um die WM vorne fahren, dann wird keiner mehr sagen, ich hätte es mir aber gewünscht, dass jetzt Gabriel Bortoleto und Nico Hülkenberg im Audi um die WM fahren. Das macht dann keiner. Wunschvorstellung, klar, wäre toll, aber genau das ist ja dann das, was am Ende die Formel 1 auch irgendwo nach vorne bringt, wenn die großen Namen da sind. Und von daher hoffe ich, dass die Teams eben ihre Hausaufgaben gemacht haben, dass sie an den Start gehen und alle auf einem Level performen, sodass wir spannende Rennen vorne finden. Dass es vielleicht ein Team gibt. Aston Martin ist für mich augenscheinlich der größte Kandidat. Williams wäre noch ein Kandidat als Außenseiter, dass das Ganze vielleicht sprengt, mit reinfährt und einfach aus eigener Kraft vielleicht auch mal einen Sieg holt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, verlieren wir nichts, wenn wir diese Top-Teams, und du hast gerade Ferrari angesprochen, also wer würde sich nicht freuen, wenn Ferrari Weltmeister wird oder wenn Ferrari wieder um die Weltmeisterschaft kämpft. Also das ist ja das, wo die Formel-1-Community seit Jahren drauf hinhechelt. Und das ist ja auch gut so. Das zeigt ja auch, dass diese Teams eben auch über die Jahre alles richtig gemacht haben. Also von daher, ich glaube, gute Zeichen von allen Top-Teams, das ist wichtig. Natürlich immer noch mit einem Fragezeichen behaftet, was passiert, wenn die Hüllen fallen. Und die Spannung wird, glaube ich, sein, wer kann in diesen erlesenen Kreis mit eintauchen. Und da haben wir mit Williams, Aston Martin zwei erstmal augenscheinliche, die so ein paar gute Argumente dafür haben und vielleicht auch ein ganz anderer. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, schon so, dass die Top-Teams sich am Ende durchsetzen werden.
Und im Reigen der Top-Teams finden wir auch den Weltmeister, Lando Norris und McLaren. Erstmal finde ich, ein unspektakulärer Start in dieses Formel-1-Jahr mit einer Stealth-Lackierung, also auch da einer Tarnlackierung, die man sich ausgewählt hat, dieses Schwarz-Grau, was auch im Overall vorgekommen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass Teile dieses Designs auch im eigentlichen Auto zu sehen sein werden oder mal bei einem Sonderdesign dieses Jahr zu sehen sein werden. Viel gesehen hat man jetzt nicht von ihnen, muss man so sagen. 291 Runden ist jetzt im Vergleich zur Konkurrenz weniger gewesen. Red Bull 303, Mercedes 502 und Ferrari eben 440. Und ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung, die McLaren nimmt jetzt in den nächsten Wochen auch mit dem Auto, weil man ist jetzt der Gejagte und zwar endgültig der Gejagte. Davor war man es halt noch über die Konstrukteurs-WM, aber jetzt ist da eine Eins auf einem Auto, nämlich auf einem Auto von Lando Norris. Und generell auch da interessante Sachen am MCL40, die man erahnen konnte. Insbesondere das Bartsport-Element vorne, der Windabweiser, der eher so als eine Platte daherkommt, anders als bei der Konkurrenz, die mit Lamellen gearbeitet hat. Und was ich natürlich sehr, sehr interessant finde, ist diese zweite Strebe am Frontflügel, an der Frontflügelendplatte. Einmal die Lamelle, die unten lang geht, die man bei den meisten Teams da sieht. Und dann noch so eine Vertikalstrebe, die eingezogen wurde, wo ich mich frage, wie viele Reifen wird sie wohl aufschlitzen? Und vielleicht ja auch untereinander, man weiß es ja nicht genau. Papaya Rules bleiben ja, das hat Andrea Stella gesagt. Also da können wir uns auf weitere tolle Unterhaltungen freuen in der kommenden Saison. Die Frage ist ja, um welche Plätze fahren sie? Ne? Fahren sie wieder vorne mit oder fahren sie nicht vorne mit? Ich denke, sie haben definitiv den Vorteil der Erfahrung des Motors und bringen ja alles mit, auch als amtierender Weltmeister, das auch wieder schaffen zu können. Das glaube ich schon. Aber wie wird es auch teamintern sein? Wie wird sich Oscar Piastri verhalten? Ja, aber vielleicht ist genau so ein verhaltener Start, in Anführungsstrichen, genau der richtige Start für so ein Team, was jetzt auch in eine neue Ära starten möchte, auch in dieser neuen Regel-Ära, vielleicht ähnlich wie Mercedes damals, das Ganze noch ein bisschen vorantreiben und aus zwei Konstrukteursweltmeisterschaften und einem Fahrerweltmeistertitel, ja, den dritten Team-WM-Titel und den zweiten Fahrer-WM-Titel, dann ja im Grunde das, wie das gesagt wurde, Ende letzter Saison dann für Oscar Piastri laufen könnte, das schon. Die Frage ist, tut es das?
Das wird die große Frage sein. Also ja, McLaren von den Top-Teams für mich so ein bisschen das größte Fragezeichen, weil sie eben für mich nicht viel Greifbares gezeigt haben, für mich auch sehr still und leise in diesen Test gegangen sind. Und was aber vielleicht auch gut ist, denn sie haben die Presse letztes Jahr sehr, sehr stark auf sich fokussiert gehabt, weil man eben mit den Papaya-Rules und diesem WM-Kampf auch sehr viel Negatives erzeugt hat. Man hält sich jetzt zurück. Es war trotzdem bei all dem, und da knüpfe ich nochmal an dem an, was ich letztes Jahr gesagt habe, sehr schön, Lando Norris dann mit der 1 zu sehen. Finde ich immer eine tolle Entscheidung, wenn die Fahrer sich dann für die 1 entscheiden. Ich finde, das ist eine Zahl, die kann in der Formel 1 oder die möchte ich persönlich in der Formel 1 nicht missen. Und deswegen schön zu sehen, dass er sie aufgetragen hat. Und ja, man hatte sehr viel Tumult. Ich glaube, man tut gut daran, jetzt erstmal kleine Brötchen zu backen, die Erwartungshaltung vielleicht auch zu dämpfen. Weil natürlich der Fall jetzt nach zweimal Konstrukteurs-WM auch hoch sein kann. Aber auf der anderen Seite man sich eben auch nicht in die Karten schauen lässt und dann vielleicht eben ja, zum Angriff blasen kann und dann eben die Konkurrenz wieder überraschen kann. Das Frontflügeldesign, ja, also das, dieses, diese Doppelaußenstrebe, ich sehr, sehr spannend. Wie du schon sagst, könnte ein potenzieller Reifenkiller werden. Also da sollte keiner den McLarens zu nahe kommen. Und ansonsten, ja, es war eben eine Tarnlackierung. Es war halt, vielleicht wollte man auch von den Papaya Rules ablenken und hat deswegen kein Papaya-Farben erstmal in die Hand genommen. Aber ein auch von mir mit sehr viel Spannung erwartetes Auto, aber auch ein Auto, aus dem ich Stand jetzt noch nicht wirklich schlau werde. Von daher schwebt zumindest bei mir noch immer rum, dass McLaren in den letzten Jahren zu Beginn einer Regelperiode doch immer ein bisschen geschwächelt hat. Es bleibt ihnen zu wünschen, dass das nicht passiert und dann werden wir sehen, inwieweit Lando Norris und Oscar Piastri wieder Thema sein werden in unserem Podcast und vielleicht dann auch eben in den Boulevardblättern, die so ein bisschen gröber über den WM-Kampf reden.
Ich muss zugeben, ich habe gedacht, Red Bull bleibt öfter liegen. Wenn man sich dieses Projekt Red Bull Powertrains
mal vor
Augen führt. Ja, oder? Weil ich meine, das ist nun wirklich ein sehr, sehr ambitioniertes Projekt. weil das aus eigener Hand jetzt zu machen, im Grunde genommen ein Werksteam zu werden, nachdem man 20 Jahre lang Kundenteam war, den Mut musst du haben, aber den Mut hat das Unternehmen Red Bull gemeinhin. Ich finde das Design des Autos auf der Strecke extrem schön. Also das hat so diesen dunkelblauen Ford-Anstrich, den man bei Sauber einst hatte, als man da Motorenlieferant war. Und die Form ist einfach genial. Also wirklich Zero Pod par excellence. Das Einzige, was halt fehlt, ist, dass die Lufteinlässe eben nicht horizontal sind, sondern vertikal. Oder es ist andersrum, ne? Es sind horizontale gewesen bei, also Quereinlässe und nicht die längliche Einlässe bei Mercedes 2022 und jetzt sind es normalen Einlässe, die Quereinlässe.
Ich muss ihn mir nochmal vor Augen rufen, genau, ich war nämlich gerade dabei. Genau, also die sind jetzt
horizontal.
Wie nennt man das?
Vertikal.
Ja, richtig.
So. Und ich meinte dann auch horizontale Streben bei McLaren gerade. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, Isaac hat ja den Abflug gehabt, aber ich finde, auch das gehört dazu. Hoffen wir für ihn, dass es kein Pierre Gasly 2.0 wird, der ja dann nach seinem Crash damals beim Test relativ schnell auch die Segel streichen musste. Yuki Tsunoda wird vielleicht gegrinst haben, als er das gesehen hat, dass das passiert ist. Max Verstappen derweil sein Ding gefahren und am Ende mit diesen 303 Runden eine gute Distanz hinbekommen, mit einer guten schnellsten Zeit von Max Verstappen, 1:17.586, knapp 1,1 Sekunden hinter dem, was Ferrari gezeigt hat. Also wir sind ja noch sehr, sehr am Anfang und ich weiß, wir sollten Zeiten nicht zu hoch hängen, aber trotzdem macht es ja Spaß, hier so ein bisschen zu sezieren und ein bisschen drüber zu reden. Und ich finde, Red Bull hat meine Erwartungen übertroffen an diese erste Woche. Ich habe mit viel, viel, viel mehr Problemen gerechnet. Die gab es nicht.
Nee, es war sehr still um Red Bull. Also auch ich war ja einer der am mahnendsten mit dem Zeigefinger gezeigt hat letztes Jahr bei uns hier im Podcast, als ich immer gesagt habe, dieses Red Bull Powertrains Programm, das könnte ein Sargnagel werden für dieses Team. Aber, und wenn wir uns das nochmal vor Augen halten, dass da ein Getränkehersteller einen Automotor baut auf allerhöchstem Niveau und das scheinbar erfolgreich. Wie gesagt, wir dürfen noch nicht zu viel hängen. Es war erstmal eine Shakedown-Woche, aber das ist natürlich eine Story. Also das bringt mir sehr, sehr viel Respekt ab, wenn das glatt geht. Und diese erwartete, von mir erwartete Downfall ist bis jetzt nicht eingetreten. Auch ich glaube, wenn es da größere Probleme gibt, dann wäre das, glaube ich, auch rausgedrungen, weil das sind dann doch die Sachen, die ja dann wirklich mal irgendwann durch die Medien geistern. Und das ist ja so bei gar keinem großartig passiert und bei Red Bull auch nicht. Und wer weiß, was Max Verstappen da jetzt eben gebaut bekommen hat, womit er jetzt angreifen kann. Denn wenn ein Max Verstappen im WM-Kampf ist und mit einem WM-fähigen Auto, dann werden wir, glaube ich, eine ganz heiße Saison haben. Und jetzt wird es natürlich drauf ankommen. Jetzt wird irgendwann die Aerodynamik wieder eine wesentlich wichtigere Rolle spielen, wenn die Motoren irgendwann auch mal von allen Herstellern so unter anderem auf einem Level sind. Dann wird sich natürlich auch zeigen, wie läuft es aerodynamisch mit diesem Auto. Es ist optisch sehr schön. Ich bin immer noch verwirrt, wenn ich es sehe, weil Max Verstappen für mich immer noch die 33 oder die 1 ist, aber nicht die 3. Das ist bitte Daniel Ricciardo. Also da werde ich mich noch sehr dran gewöhnen müssen, als beim ersten Launch da. Das müssen wir auch nochmal sagen, Kevin, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Dieser krasse Stunt-Launch, wo das Flugzeug so knapp über das Auto geflogen ist und mit einem gedrehten, also mit einem aufgestellten Heck dann das Tuch runtergerissen hat. Also Wahnsinn. Ja, aber es scheint, dass dieses Pompöse, was man da gemacht hat, dieses auf die Brause hauen im wahrsten Sinne des Wortes, dass das nicht verkehrt war, dass man da was Gutes gemacht hat. Und würde mich freuen, weil Red Bull so viel in die Formel 1 investiert und ich hätte es auch irgendwo schade gefunden, wenn man jetzt vielleicht genau an diesem Projekt scheitert. Und dass man am Ende vielleicht sagen kann, diese Abgabe des Porsche-Deals war dann doch nicht der größte Fehler. Und wenn sie das am Ende von sich behaupten können, dann haben sie alles richtig gemacht, auch wenn ich Porsche verdammt gern gesehen hätte.
Ja, ich auch. Ich auch. Und trotzdem freue ich mich darauf, was Red Bull da weiterentwickeln wird, was Red Bull zeigen wird in den nächsten Wochen, dann auch bei den Tests in Bahrain. Und dann sprechen wir noch über Mercedes. Und ja, für mich gehen die ja als Top-Favorit in die Saison. Es ist einfach so. Für mich ist das mit dieser Regelnovelle immer was, was Mercedes in die Karten spielt. Und dieses Jahr muss auch das Jahr von George Russell sein. Dieses Jahr muss das Jahr sein, wo er diesen großen Angriff startet. Und mit 502 Runden ist Mercedes wirklich gefahren wie am Schnürchen. Diese drei Tage sind perfekt gelaufen. Ich glaube, nur Antonelli ist mal, ist er stehen geblieben, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hin und wieder mal durchs Kies gefahren. Ja, auch Russell ist mal durchs Kies gefahren. Aber das ist ja vollkommen normal. Und das ist schon extrem beeindruckend. 502 Runden in der ersten Testwoche. Das ist ein Statement. Das ist ein Statement, was Sorge macht, was vielen Sorge macht, dass es eben wieder in die gleiche Richtung geht wie 2014, dass Mercedes das eine Team ist, was das schafft. Dann muss man aber sagen, hallo, dann macht man auch richtig gute Arbeit, dann hat man es einfach wieder perfekt gemacht. Die Diskussionen um die Verdichtungsquoten, die werden anhalten. 1 zu 16, 1 zu 18 soll 15 PS, glaube ich, mehr bringen, wenn man quasi den Verdichtungseffekt mit dem aktuellen Sprit, der eigentlich 1 zu 16 sein muss, künstlich auf 1 zu 18 dann hochbringen kann. Da werden die Regelhüter natürlich ein ganz, ganz genaues Auge drauf halten. Aber Toto Wolff hat vehement dementiert, hat gesagt, ja, da müssen andere ihren Job mal machen. Ne? Also kümmert euch nicht so sehr um uns, sondern schaut auf euch und kriegt es geschissen, auf gut Deutsch gesagt. Und das würde mir als Konkurrent schon echt Sorge machen, weil es ist ja immer so eine Sache, entweder verteidigt man sich ja dann, weil man weiß, man hat es ein bisschen überzogen, oder aber man haut sich auf die Brust wie King Kong und sagt, hier, pass auf, an uns müsst ihr vorbei, also seht zu, dass ihr es hinbekommt. Und Stand jetzt würde ich mein Bauchgefühl eher in die Richtung packen, Mercedes hat es wieder richtig gut hinbekommen und die Konkurrenz muss wirklich Wege finden, an Mercedes vorbeizukommen dieses Jahr. Sehr, sehr früh, natürlich, klar, aber schon ein bedeutsames Statement, diese erste Shakedown-Woche von Mercedes-AMG Petronas F1-Team.
Also wenn ich heute mein Geld auf ein Team setzen würde, ja, dann wäre es Mercedes. Also es war ein reibungsloser erster Testeinsatz des Fahrzeugs. Da die Runden, die man abgespult hat und in der Zeit, wo das Live-Timing noch kurz lief, hat man ja auch immer, da war es glaube ich Antonelli, der zu der Zeit fuhr, der war immer auf grün, der hat immer freudig seine Runden gemacht, stand eigentlich auch bis zum Schluss irgendwo auf allem, was man zumindest einsehen konnte, auch immer auf dem ersten Platz. Ich glaube, Mercedes ist sehr, sehr weit. Ich glaube, Mercedes hat da auf jeden Fall was Großes in der Tasche. Die Frage wird halt sein, und da schiele ich dann wieder auf Teams wie Aston Martin, wie sie aerodynamisch dran sind. Denn das war ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen der Knackpunkt. Wir erinnern uns an die Zero-Pods. Da hat man sich auch einmal wirklich grandios vertan. Und am Ende ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass der Motor was taugt, dass der Motor gut ist, auch schon standfest ist. Dann kommt aber halt hinzu, wie sieht es aerodynamisch aus? Weil im letzten Jahr und in den letzten beiden Jahren ist Konstrukteursweltmeister jemand geworden, der zwar einen Mercedes-Motor im Heck hatte, aber scheinbar das bessere Auto. Und das wird sich ja noch zeigen, denn in Barcelona war es jetzt mehr oder weniger erstmal für die Motoren. Ich glaube, viel Aerodynamik wurde noch nicht getestet. Und das werden wir jetzt in Bahrain sehen, wo wenn die Zeiten wirklich anfangen zu purzeln, wie gut ist das Auto aerodynamisch? Aber eine Sache, die du gerade auch gesagt hast, dass Toto Wolff da ziemlich offensiv mit umgeht, zeigt, glaube ich, dass man das Selbstbewusstsein hat, dass man sich im Reglement befindet, dass man weiß, was man tut, und das sollte der Konkurrenz zu denken geben. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es ein Hybrid ist aus sehr, sehr gutem Motor, aber nicht übermächtigen Chassis, damit wir eben die anderen, die wohl vielleicht die paar PS fehlen, da eben noch gegenhalten können und es dann doch eine ausgeglichene Saison wird. Aber Stand jetzt scheint Mercedes im Winter und im Jahr zuvor, denn da hat man effektiv schon an diesen Autos gearbeitet, den besten Job gemacht zu haben.
Wir werden das in den nächsten Wochen für euch im Auge behalten, hier bei Starting Grid, wenn es dann vom 11. bis zum 13. Februar in Bahrain heiß hergeht, beim nächsten Testlauf der Formel-1-Saison 2026. Einstweilen würden wir gerne in der nächsten Ausgabe eure Fragen beantworten. Also wenn ihr Fragen an uns habt zur anstehenden Formel-1-Saison, zu diversen Themen im Motorsport vielleicht, stellt sie uns gerne. Über die Spotify-Kommentarfunktion, über unsere Gruppen Starting Grid F1 Fans auf Facebook, Starting Grid Fans auf Telegram und in unserem Discord-Channel oder über Instagram, da könnt ihr auch gerne eure Fragen unter dem Post stellen, auf Facebook, da wo wir das posten, da könnt ihr eure Fragen unter dem Podcast gerne loswerden. Ich habe auch schon eine gesehen von Sophia zum Beispiel hier auf Spotify. Wann denkt ihr, wird die erste Frau in der Formel 1 fahren? Da werden wir drüber sprechen am kommenden Montag und vieles weitere. Machen wir also eine Ask Us Anything-Folge am Montag, bevor wir dann Richtung Bahrain 1 gehen. Werden wir dann mal so eine Folge machen. Bin sehr auf eure Fragen gespannt und ihr hoffentlich auch auf die Antworten. Deswegen stellt eifrig eure Fragen und wir beantworten sie dann in der nächsten Folge von Starting Grid, die dann wieder ganz regulär am Montag kommt. Also ihr habt ein bisschen Zeit, bis ihr eure Fragen stellen könnt. Ich denke mal, wir werden am Sonntagabend oder sowas aufnehmen und dann die Ausgabe pünktlich am Montagmorgen für euch zur Verfügung stellen. Dennis, vielen Dank für deine Eindrücke zur ersten Shakedown-Woche. Ich weiß, es ist sehr nebulös und wir tappen alle so ein bisschen im Dunkeln, aber das Schöne ist, dass wir es alle gemeinsam tun und wir sicher alle unsere eigenen Meinungen dazu haben, unsere eigenen Einschätzungen dazu haben. Wir geben euch also unsere und wir sind sehr auf eure gespannt. Also schickt uns gerne euer Feedback. Dennis, Dankeschön.
Kevin, es war mir wie immer ein Fest und ja, ich, wie gesagt, es kann jetzt losgehen. Ich bin heiß. Ich freue mich auf die nächsten Wochen mit dir, mit unseren Hörerinnen und Hörern. Es wird toll und ich wünsche allen eine schöne Restwoche und wir hören uns dann am Montag wieder.
Darauf freue ich mich auch und bis dahin bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.